Römer Kapitel 8, Vers 18 bis 30. Römer Kapitel 8, Vers 18 bis 30. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die Sehnsucht des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Denn der Nichtigkeit wurde das Geschaffene unterworfen, nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der es ihr unterwarf. Auf die Hoffnung hin, dass auch das Geschaffene selbst befreit werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alles Geschaffene insgesamt seufzt und sich schmerzlich ängstigt bis jetzt. Aber nicht nur das, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst und warten auf die Annahme an Sohnes statt, auf die Erlösung unseres Leibes. Denn nur auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, weshalb hofft er es noch? Wenn wir dagegen hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Geduld. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der jedoch, der die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seiner zuvor getroffenen Entscheidung berufen sind. Denn die er zum Voraus ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt gleichgestaltet zu sein dem Bild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit geschenkt. Wie geht es in wesentlichen Aussagen um die Frage der Hoffnung? Worauf hoffen wir? Mancher unter uns ist über sein Christsein vielleicht nicht so furchtbar begeistert, weil er feststellt, so viel geändert hat sich bei mir eigentlich gar nicht, seitdem ich Christus kenne. Aber eines hat sich mit Sicherheit geändert bei jedem unter uns, der Christ ist. Er hat eine lebendige Hoffnung. Er weiß, ich gehöre zu Christus über den Tod hinaus. Ich habe ewiges Leben. Wenn sich nichts geändert haben sollte, dieser Punkt hat sich zu 100% geändert. Du hast, wenn du zu Christus gehörst, eine lebendige Hoffnung. Du weißt, dass du über den Tod hinaus mit ihm verbunden bleibst. Wobei diese Hoffnung einen Spannungsbogen enthält, so wie eine Brücke. Eine Brücke verbindet entweder zwei Ufer oder irgendetwas, was getrennt ist, miteinander und hat mindestens zwei Pfosten oder zwei Auflager. Und dazwischen spannt sich diese Brücke. So spannt sich in unserem Leben diese Brücke der Zusage Gottes auf der einen Seite und der Erfüllung auf der anderen. Heute leben wir noch von der Zusage Gottes. Die Erfüllung der Herrlichkeit haben wir noch nicht. Unser Christsein ist noch verborgen. Keinem von uns kann man auf 100 Meter Entfernung ansehen, dass er ein Christ ist. Es sei denn, er hätte irgend so einen Aufkleber und das kann sich natürlich auch jeder da dran kleben. Unser Christsein ist noch verborgen, aber es wird einmal offenbar werden und dann wird ganz große Freude da sein. Die Bibel sagt Herrlichkeit. Heute haben wir Volkstrauertag und manche erinnert sich da vielleicht an diese furchtbaren Katastrophen der zwei letzten Kriege, wo viele Hoffnungen begraben wurden. Gerade vor dem Ersten Weltkrieg gab es so eine Kulturhoffnung. Es entwickelt sich alles zum Guten, zurück zur Natur, Wandervögel und was es da alles gab. Wir werden das Leben meistern. Der Fortschritt wird es bringen. Und dann wurden all diese Hoffnungen begraben. Daran sehen wir, es gibt viele Hoffnungen im Leben, auch in der Gesellschaft, aber viele dieser Hoffnungen werden begraben. Und da sehen wir das Schöne bei Christus, er ist auch begraben worden, aber er ist auferstanden. Das heißt, dieses Grab war für ihn nur ein Durchgang, eigentlich nur eine Art Tunnel, und auf der anderen Seite ging es weiter. Christen brauchen ihre Hoffnung, die sie in Christus haben, nicht zu begraben. Das ist das Schöne, es ist eine realistische Hoffnung, es ist keine Utopie. Manche jungen Leute unter uns heute haben die Hoffnung, sie würden gerne die Gesellschaft verändern. Sie meinen, dadurch würde auch der Mensch besser werden. Und das ist eine Hoffnung, für die sie sich teilweise sogar einsetzen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass der Mensch sich nicht durch eine veränderte Gesellschaft verändern lässt, sondern nur durch ein verändertes Leben, das ihm Christus gibt. Nicht eine Veränderung von außen, sondern eine Veränderung von innen. Wir betrauern die Toten zweier Kriege. Wir trauern über 35 Millionen Tote dieses letzten Krieges. Aber wir haben gehört, dieses lateinische Sprichwort, was auch gerade wieder aktuell wird, si vis pacem, para bellum, das heißt, wenn du den Frieden willst, dann bereite den Krieg. Wir haben gerade auch bei der letzten Wahl in den USA gemerkt, dass da jemand wieder neu von der Position der Stärke aus verhandeln möchte, um Frieden zu wollen. Sehnen wir uns nicht alle nach Frieden? Jeder. Aber dieser Friede auf der Erde ist bisher noch nie so richtig da gewesen. Christus verspricht zwar, dass er kommen wird, aber nur, wenn er wiederkommt, weil er der Friedensfürst ist. Wir sehnen uns nach Frieden, wir betrauern die Toten von zwei Kriegen, aber wir haben den Krieg eigentlich unter uns. Ein Christ und Psychologe sagte mal, das, was die Menschen in Gegensatz zueinander bringt, ist ihr Verlangen nach Einheit. Ich wiederhole das nochmal. Das, was die Menschen in Gegensatz zueinander bringt, ist ihr Verlangen nach Einheit. Kann das stimmen? Wir haben alle diesen Wunsch nach Frieden, aber natürlich soll es so ein Frieden so sein, wie ich ihn mir vorstelle. Und da der andere eine andere Vorstellung hat, geraten wir darüber in Streit. Und ist dieser Kampf nicht auch heute unter uns? Kämpft jeder von uns nicht auch mit irgendwelchen Waffen? Der eine kämpft mit seiner Zunge, der andere kämpft mit der Waffe des Schweigens, er spricht mit bestimmten Leuten nicht. Der dritte kämpft mit der Waffe seiner Bildung oder seines Wohlstandes oder dem Hubraum seines Autos. So hat jeder irgendetwas, was er als Waffe einsetzen kann. Und wenn es die Tränen sind, mit denen er versucht, einen anderen zu erpressen. Das heißt, dieser Krieg ist eigentlich mitten unter uns. Jeder Mensch hat einen Trieb der Selbstzerstörung in sich. Die Bibel nennt diesen Trieb Sünde. Sünde ist der Todestrieb zur Selbstzerstörung. Denn durch die Sünde kam der Tod in die Welt, auch in unser Leben. Und wir arbeiten ein Stück weit in unserem Leben daran, es selbst zu zerstören. Persönlich und auch gesellschaftlich. Es gibt Bücher von einem Mann, den Sie vielleicht kennen, George Orwell. Das Buch 1984, wo er eine Gesellschaft beschreibt, die völlig kontrolliert und manipuliert ist, wo nichts mehr frei ist und wo es nur noch zwei Weltmächte gibt, die sich gegenseitig bekriegen. Wir haben alle das Verlangen nach Frieden, aber tief in uns ist eine Unruhe, die Krieg produziert, schon unter uns. Nach dem letzten Krieg gab es viele Waisen, viele Väter, vaterlose Familien. Auch heute gibt es viele Waisen und viele vaterlose Familien, Scheidungswaisen und Rumpffamilien. Wir alle sind in der Not, auseinanderzugehen, nicht nur in Familien, sondern auch bei Christen und auch in Firmen, in der Not, dass wir uns streiten und nicht verstehen. Und deshalb steht hier drin, dass alles der Nichtigkeit unterworfen ist und dem Verderben. Wir sind alle bedroht davon, dass Dinge verderben. Bei Nahrungsmitteln weiß man das, aber im Leben kann das auch sehr schnell geschehen, wenn nicht Christus unser Leben erhält. Und das ist das Schöne, dass wir in ihm eine Hoffnung haben Und zwar die Hoffnung darauf, dass sich Gottes Plan erfüllt. Die Hoffnung darauf, dass er in uns diesen Selbstzerstörungstrieb überwindet und uns heilt. Genauer gesagt, dass er uns Sünde vergibt und uns hilft, davon loszukommen. Wir werden einmal eine wunderbare Freiheit erlangen, jenseits des Sichtbaren in der Ewigkeit, aber Christus will uns heute diese Hoffnung schon ganz persönlich zusagen, dass er unser Leben nach seinem Plan führt. Hoffnung macht das Leben spannend, weil diese Hoffnung von der Zusage Gottes lebt, dass er führt, und letztlich dieser Zusage hier, dass er in unserem Leben alles zum Guten mitwirken lässt. Ist das nicht eine wunderbare Aussage und Zusage? In deinem Leben mit Christus lässt Gott dir alles zum Besten dienen, wie es bei Luther heißt oder wörtlich übersetzt, zum Guten mitwirken. Alles, das hieße alles Schöne, alles, was uns weiterbringt, alle Schwierigkeiten, alle Verzweiflung, selbst die Fehler, die wir machen. Kann es sein, dass uns alles zum Guten mitwirkt? Wir sind oft verzweifelt, weil wir merken, dass etwas rückwärts zu gehen scheint, statt vorwärts. Aber wir kennen manchmal das Ziel Gottes nicht. Wenn wir unser Leben selbst planen sollten, immer nur das tun, was zu unserem eigenen Besten dient, ich denke, jeder gibt sich ja Mühe, das zu tun, werden wir doch manchmal feststellen, dass uns das gar nicht gelingt, dass wir manchmal gar nicht wissen, was für uns das Beste ist. Manche hat durch Not neu zu Gott gefunden. Manche hat durch Schwierigkeiten neu beten gelernt. Manche hat durch eigene Fehler andere besser verstehen gelernt, weil er sich nicht mehr über sie stellt, sondern feststellt, ich bin genauso wie sie auch. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, zum Guten mitwirken. Bernhard Rebsch verglich das mit der Arbeit eines Töpfers, wo die Hände des Töpfers von innen und von außen drücken, damit aus diesem Ton ein Gefäß wird. Es ist klar, wenn er nur von außen drücken würde, würde er ja alles nach innen wegdrücken. Wenn er nur von innen drückt, würde er alles nach außen wegdrücken. Und insofern muss er von innen und außen drücken, damit zwischen seinen Händen ein schönes Gefäß entsteht. Auch in unserem Leben gibt es solche Druckzeiten, dass äußerer Druck da ist, der uns durchaus unangenehm ist, dass vielleicht gleichzeitig auch noch innerer Druck dazukommt. Und jetzt die Zuversicht zu haben, dass Gott sein Werk sinnvoll weitertut, ist sicher schön. Aber ich denke, dass wir diese Zuversicht auch immer wieder ein Stück weit durch das Wort Gottes erkämpfen müssen, dass wir einfach sagen, Herr, hier steht, alles wird mir zum Guten mitwirken. Alles. Warum? Weil dein Plan vollendet wird. Und das ist eine schöne Zuversicht, die uns inneren Frieden geben kann, persönlich, und auch die Grundlage zu einer positiven Lebenseinstellung. Denn gerade heute, wo alles so unruhig ist, ist es ja sicher sehr leicht möglich, ständig furchtsam zu sein. Was kommt noch auf mich zu? Werde ich scheitern? Was wird aus unserer Gesellschaft? Und dann die Zuversicht, alles wird uns zum Guten mitwirken. Denn wir haben eine lebendige Hoffnung zu Christus, der uns führt. An der Stelle bin ich betrübt, Sie vielleicht auch, wenn wir überlegen, wenn uns alles zum Guten mitwirkt, sind wir in mancher Hinsicht irgendwie merkwürdige Leute, dass Dinge in unserem Leben, die uns als gut erscheinen, wir Gott gegenüber verteidigen wollen. Dass wir sagen, Herr, du darfst vieles tun in meinem Leben, aber diesen Punkt, den darfst du nicht verändern. Das heißt, wir möchten an Dingen festhalten, die uns für gut erscheinen, um sie Gott gegenüber, der doch unser Bestes möchte, zu verteidigen. Und ich denke, dass jeder Christ diese Erfahrung auch machen wird und wir darüber eigentlich sehr betrübt sein können, dass wir Gott misstrauen, weil er letztlich nicht wüsste, was für uns gut ist, sondern wir das selbst besser wüssten an bestimmten Punkten unseres Lebens. Die Arbeit Gottes ist immer sinnvoll, weil er sein Ziel erreicht. Das ist schön zu wissen. Er gibt uns eine lebendige Hoffnung, die nicht begraben wird, sondern die ihr Ziel erreicht. Das Ziel ist die Herrlichkeit. Das Ziel ist das Ende des Leidens in der Ewigkeit. Das Ziel ist, ihm gleich zu sein. Und zwar dort, wenn wir über dieser Todesgrenze sind, werden wir ohne Sünde bei ihm sein. Wir werden uns nicht mehr enttäuschen und andere nicht mehr und Gott nicht mehr. Wir werden völlig frei sein. Aber Christus oder Gott möchte, dass auch heute schon unser Leben umgestaltet wird in sein Bild. Hier heißt es, dass er Menschen vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleich zu sein. Das Bild Jesu kann man in den Evangelien nachlesen. Er war ein Held, der gleichzeitig demütig, sanftmütig, liebend und gehorsam war. Und wir dürfen beten, dass Christus uns hilft, ihm ähnlich zu werden und vor allen Dingen vertrauen, dass Gott diese Arbeit an uns weiter tut, dass er uns verändert in sein Bild, und zwar jeden, der ihm gehört. Mit Christus geht das Leben vorwärts. Das ist eine Zuversicht, die jeder Christ unter uns haben sollte. Mein Leben mit Christus geht vorwärts. Es geht auf und ab, aber es geht vorwärts. Es geht manchmal nach rechts und links und durch Umwege, aber es geht vorwärts mit ihm. Ich bin oft verzagt, aber es geht trotzdem mit wachsender Kraft hin zu ihm, wie es in diesem Psalm hieß, bis wir ihn schauen auf Zion. Das heißt, bis wir am Ziel sind. Und wenn der Einzelne verzweifelt ist, dann wird er trotzdem festgehalten von dem, der sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und wenn wir Fehler machen, merken wir, dass wir Demut lernen und ihn bitten, unser Leben mehr zu prägen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, ist die Zuversicht, die das Leben eines Christen zum Frieden bringen kann. Zu einem Frieden, der viel mit Gebet zu tun hat, um mit diesem Gott zu sprechen. Hier in diesem Abschnitt steckt dreimal das Wort Seufzen drin. Einmal, dass alles Geschaffene seufzt, dann, dass die Christen seufzen und schließlich, dass sogar der Heilige Geist seufzt in uns. Ich denke, dass wir schon oft genug seufzen werden, aber Gott möchte uns immer wieder trösten. Und ich fand es schön zu sehen, dass selbst der Heilige Geist in uns seufzt, nicht über uns, sondern in uns. Das heißt, er macht sich mit uns und unseren Anliegen so sehr eins, dass er Gott gegenüber seufzt und unsere Not ihm weiter mitteilt, damit Gott eingreifen kann und uns hilft. Mit diesen unaussprechlichen Seufzen des Heiligen Geistes meine ich nicht die Zungenrede, denn das wären ja ausgesprochene Worte, sondern das ist ein inneres Seufzen, was wir wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen, was aber der Heilige Geist in uns tut. Es ist erstaunlich, dass selbst Paulus, der ein Beter war, wie wir kaum einen anderen kennen, sagt, dass er auch und wir manchmal nicht wissen, was richtig ist zu beten. Obwohl er ja Tag und Nacht gebetet hat, sagte er, manchmal weiß ich nicht, wie sich's gebührt zu beten, aber der Heilige Geist vertritt uns. Ist es nicht schön zu glauben, dass der Heilige Geist in uns in Verbindung steht mit Gott außerhalb von uns und uns führt? Christen sind Menschen, die sich mindestens durch ihre Hoffnung unterscheiden von der Welt, die ins Verderben geht. Und daran sollten wir festhalten. Ich las gerade dieser Tage ein Beispiel von einem Jungen, der mit seinem Vater dessen Bücherschrank durchstöberte und dann so ein altes, etwas komisches Buch fand. Da fehlten schon viele Seiten. Und er fragte, Vater, warum wirfst du dieses Buch eigentlich nicht weg? Das ist doch völlig kaputt. Und er sagte, nein, ganz im Gegenteil, das ist eines meiner wertvollsten Bücher. Das hatte ich als Bibel mit im Krieg. Und am Anfang wurde ich von den anderen Kollegen immer ausgelacht. Die meinten, ich hätte wohl Angst oder vielleicht irgendwie käme ich da nicht so ganz zurecht. Aber als es uns dann ganz dreckig ging und wir dann später sogar in Gefangenschaft waren, da habe ich ihnen aus diesem Buch vorgelesen. Und die Einzelnen sagten, hör mal, kannst du uns nicht eine Seite schenken aus dem Buch? Wir hätten gerne selber was. Und dann habe ich aus diesem Buch Seiten rausgerissen und habe sie ihnen geschenkt. Und viele konnten ihre Seite dann bald auswendig. An der Stelle merkt man, dass unsere Hoffnung aus der Bibel kommt. Wir haben nichts anderes als dieses geschriebene Wort. Und deshalb wäre es schön, wenn jeder unter uns in seiner Beziehung zu diesem Wort wächst und gerade dort, wo er in Schwierigkeiten ist, entdeckt, wie zuverlässig dieses Wort ist. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ich denke an eine Familie unter uns. Das heißt, sie wohnt nicht mehr hier, aber etliche von uns kennen sie noch, wo sie als Frau kein Kind haben konnte und dann durch einen Autounfall, der sehr unangenehm war, lange Zeit liegen musste und in dieser Zeit dann ein Kind austragen konnte, sodass sie heute eines haben und später sogar noch eines bekamen. Ohne diesen Unfall hätten sie wahrscheinlich gar keines. Ich glaube nicht, dass Gott immer solche extremen Wege geht mit uns, aber dass bei Christen selbst extreme Dinge noch zum Guten mitwirken können, auch wenn man zwischendrin vollständig den Überblick verliert. Es ist schön, dass Gott den Überblick nicht verliert, weil sein Ziel mit uns die Vollendung ist und hier ganz persönlich diese Zusage, die jeder wahrscheinlich schon kennt, alles wird denen, die Gott lieben, zum Guten mitwirken. Und dafür sollten wir beten, dass das unser Leben prägt und zu einer lebendigen Hoffnung täglich führt.